B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen, wie ich ja immer zu sagen pflege. Es war wirklich mein Ernst. Wie schön.
Ja, und du siehst ja umwerfend aus, ganz im Vergleich zu mir.
Ach, das stimmt ja überhaupt nicht.
Doch, deine Maskenbildnerin hätte ich gerne.
Ja, ich hätte auch gerne eine. Meine oder irgendeine. Also dieser Gelbton immer in meinem Gesicht. Es ändert sich ja was. Wir ändern was. Einer muss
alles
das ja machen. Also wenn nicht wir, wer sonst? Ich glaube, wir haben beschlossen, dass wir ab März, wenn die Wahlen dann vorbei sind und alle ganz unruhig durcheinander laufen, dass wir dann den ersten Sonntag im Monat wieder ein bisschen öffentlich sind. Das können wir ja schon mal ankündigen hier unter Freunden. Und würde dann gern mit dir am jeweils zweiten Wochenende, zweiten Sonntag im Monat, auf dem hiesigen Freundekanal sein und bleiben. Also den Töpferkurs eher zu so einem Nachgespräch machen, wo wir die Wahrheit sagen und draußen das, was wir auch früher mal gemacht haben. Also
Haaganda.
Haaganda, die Kunstfiguren im Einsatz mit den ganzen lustigen Dingen, die wir so können. Da wollte ich dir noch was vorschlagen. Das werde ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann.
Was glaub, denn? Ah, jetzt bin ich aber neugierig.
Du hast das hoffentlich noch, dass wir dann die hier auch tragen.
Ja.
Das also zumindest in der ersten Sendung, damit auch klar ist, das ist alles nur, ne? Das ist nur Spaß. Ich nehme diese Farben, du hast ja die anderen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ja eher der Spielverderber. Aber wir können auch heute schon mal so ein bisschen draufklopfen, was könnte man denn auch öffentlich machen, ohne dass der Paragraph 188 und irgendwelche fiesen Dinge in deine oder unsere Richtung segeln.
Ich glaube, da ja, unser einige. Problem ist ja, und das ist ja etwas, was zum intellektuellen Sein insgesamt eigentlich dazugehört, ist, dass wir in der permanenten Opposition sind. Wir finden ja immer alles Kacke und in jeder Suppe ein Haar.
Mhm.
Und das könnte dazu führen, dass nach der Wahl wir ja vielleicht es uns nicht nur mit dem bisherigen Personal verderben, sondern auch mit dem anderen.
Ja.
Ist das so? Da weiß man dann gar nicht mehr, was man sagen soll. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man was sagt.
Ja, und immer dagegen zu sein, das finde ich auch. Ich wusste nicht, dass das... Ist das intellektuelles Prinzip? Ja, ne?
Ich würde schon sagen. Also man macht sich nicht gemein mit dem Zeitgeist.
Habe den Mut, dich deines eigenen Nörgels zu bedienen.
Ja.
War das nicht bei Kant schon?
Ja. Das war Sokrates auch. Der hatte den Schierlingspreis bekommen des deutschen Buchhandels. Für permanentes Nörgeln. Nee, aber wollen wir es mal ganz kurz vertiefen. Also Sokrates selbst verglich sich ja mit einem Insekt, das dem gedankenträgen, edlen, eitlen Ross der antiken Stadt, des Stadtstaates der Polis, immer kräftig irgendwie in den Hintern gepiekst hat, um es ein bisschen in Bewegung zu bringen.
Ja.
Und das ist die Rolle des Intellektuellen.
Ja.
Auch wenn andere denken, es bestünde darin, den Herrschenden nach dem Mund zu reden, das ist nicht die Rolle des Intellektuellen.
Nee, das ist aber schön, dass du das mal ansprichst, weil das fällt mir ja auch auf, wenn jetzt Leute, also sogenannte intellektuelle Werbung machen für die AfD, finde ich das irgendwie falsch. Kann man jetzt ja im Moment so sagen, besser das als das andere, aber dafür heißt das ja noch lange nicht, oder? Dass wir jetzt für die sind.
Also ich habe ja ein altes Wahlprinzip, ich tausche ja mal gerne die Opposition aus.
Ja.
Ich wähle ja quasi nur Leute, damit die mal Platz machen auf der Oppositionsbank. Ernsthaft?
Ja. Ja.
Und ich finde, die AfD hat gute Oppositionsarbeit gemacht.
Mhm.
Aber da können ja auch andere mal wieder hin, weil Opposition schärft die Sinne und den intellektuellen Geist.
Ja. Okay.
Wenn man dann in der Regierung ist, dann muss man Kompromisse machen, wird man in transatlantische Bündnisse eingeflochten. Da gibt es dann Kontakte zu Macht- und Geldeliten und dann...
Oh, ich glaube, die gibt es jetzt schon. Aber lass uns das gleich mal vertiefen. Ja. Das gehört nämlich zu meinem letzte Woche angekündigten Auseinandernehmen deines Optimismus, sei nicht so traurig, deines optimistischen Wind of Change Gesanges.
Du müssen aber die Gelegenheit, das Ganze nochmal auch einzuordnen, wie ich es gemeint habe.
Natürlich.
Damit ich mich an der falschen Stelle operiert fühle.
Nein, 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 ich operiere dich.
Aber wir wollten doch auch ein Kessel Buntes machen. Ich wollte doch von der neuen Initiative der evangelischen und der katholischen Kirche berichten, die ich kennengelernt habe auf dem Friedhof meines Vaters. Immer wenn ich meine Mama besuche, gehe ich zum Grab meines Vaters. Und es gibt die neue Aktion der evangelischen und der katholischen Kirche Tote gegen Rechts. Und, ja.
Heißt das so?
Das ist die inoffizielle Nachfolgeorganisation einer anderen Gruppe.
Ja, das ist nur ein kleiner Schritt, ja.
Ein kleiner, für viele gar nicht so bedeutender Schritt. Und da war tatsächlich an der Leichenhalle ein großes Poster mit dem Spruch, ich glaube, für alle wählen irgendwie Nächstenliebe, Zusammenhalt und so weiter. Und wenn du da guckst, was für alle heißt, heißt das ja, also wenn du zu diesem Alle gehören willst, musst du bestimmte politische Überzeugungen oder Präferenzen preisgeben. Dann darfst du zu alle gehören. Das ist ein Alle, für das man sich qualifizieren muss. Mhm. Das war ungefähr das, was Jesus mit der Feindes- und Nächstenliebe gemeint hat. Mhm. Die musste man sich auch erst verdienen, ne?
Ja, das ist ja heute auch so mit dem Grundgesetz, mit der Meinungsfreiheit, oder? Das ist ja so, solange man die richtige Meinung hat, ist sie ja frei.
Ich fand es ein bisschen anstößig, ehrlich gesagt. Ich finde es obszön, wenn man auf dem Friedhof Wahlwerbung macht oder politische Propaganda, aber diese Kirchen, die schrecken ja vor nichts zurück.
Mhm. Warum komme ich jetzt wieder auf die Nacht der leitenden Reichen? Komisch. Naja gut, weiß ich auch nicht. Das wäre jedenfalls eine Meldung gewesen, die hätte ja auch ganz prima in die Öffentlichkeit gepasst, oder? Das wäre auch gerade so gegangen. Meinst du nicht?
Ich habe ja nicht gesagt, Robert Habeck ist ein Arschloch oder so.
Nee, eben.
Würde ich auch nie sagen. Ich meine nur so. Also.
Ja, nee, das würden wir nie sagen.
Der Typ ist ja so Geschichte, das ist ja das Traurige. Uns gehen ja echt die Witzfiguren aus, ne?
Mal gucken, was danach kommt. Also von je nachdem,
ja, wie das dann so ausgeht. Ja, ich glaube, das Ensemble ist verbraucht.
Meinst du? Aber es wird ja nicht dazu kommen, dass wir nun ganz die AfD mit 51% bekommen. Also wir kriegen noch auf jeden
Fall... Sprechen wir gleich drüber. Ich meine nur, mir fehlen diese Leute. Man hat sich an denen so abgearbeitet, man hat sie irgendwie lieb gewonnen.
Mhm. Okay, lass uns mal durch den Kessel Buntes mit Blick auf, was könnten wir denn öffentlich machen? Ich hatte da nämlich meine Lieblingsmeldung diese Woche. Da habe ich gedacht, da könnte ich so öffentlich schon so zwischen den Zeilen transportieren, dass ich alle Beamten feuern möchte. Obwohl das gar nicht vordergründig, also das ist eine Meldung aus Tschechien. In Tschechien haben sich fleißige Beamte 7 Jahre lang Gedanken gemacht über einen Staudamm, den sie bauen wollten und sollten, um ein Naturschutzgebiet zu retten. Und kaum gucken die mal 2 Tage weg, bauen Biber diesen Damm. Das passiert. Also nach 7 Jahren Planungszeit hat sich eine Horde Biber über Nacht förmlich.
Der Justin, oder
was? Ja, nee, einfach Biber. Und haben tatsächlich dieses Naturschutzgebiet, diese Seen und Teiche, die man da schützen wollte, dann einfach genauso geschützt, wie das gehört. Dadurch 1,2 Millionen gespart für den avisierten Dammbau. Was sie nicht gespart haben, sind die 7 Jahre Gehälter für die Beamten. Aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Meldung, verbunden mit der Förderung beschäftigt mehr Biber. Und das kann man doch öffentlich sagen, oder?
Das sollte man öffentlich sagen. Das hat auch so eine leicht grün ökologische Komponente, so mit Naturschutz und Biber und Tiere dürfen machen, was sie wollen und so.
Ja. Ich fand das schön. Ja. Guckt man kaum mal nicht, dann machen die den Job.
Die machen einfach so einen Staudamm.
Ja, das machen sie ja eh, gewohnheitsmäßig. Bauen sie ja so, Biber.
Das haben die ja in ihrer DNA. Ne?
Ja, förmlich. So, was auch passen würde, wir sprachen darüber, wir haben noch Zeit zum Tanken, Matthias, bis Ende 2026. Und weil
das schaffe ich.
Genau, können wir den Tank noch ein bisschen vergrößern, weil ja die CO2-Abgabe da erst dann den Spritpreis um 50 Cent pro Liter hochjagt. Weil ich da auch Entwarnung geben würde und sagen wir, also bis Ende 2026 bei der derzeitigen Politik sind wir sowieso alle pleite. Dann ist uns das auch egal, ob der Sprit noch 50 Cent teurer wird.
Wann wurde das beschlossen? Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen.
Ja, so ein bisschen untergegangen. So ein bisschen
Untergang. Die hatten so ein bisschen zu tun mit diesem Migrationstheater, mit diesem Theaterdonner, glaube ich, nennt man das, wenn.
Ja, ja, ja.
Wenn man es so richtig krachen lässt und danach bei Armin Laschet in der Wohnung irgendwelche Cocktails schlürft.
Mhm. Ja, das ist alles so ein bisschen irgendwas zwischen Lindenstraße und Barbara Salisch. Ein gemeinsamer Freund von uns sagte auch, er guckt. Früher hat er mal Lindenstraße geguckt. Das gibt's ja leider nicht mehr. Jetzt guckt er Tagesschau. Das ist eigentlich genauso lustig. Also auch da gibt es diese schlechten Laiendarsteller, die dann ihre Textchen aufsagen und ein bisschen poltern. Und dann treffen sie sich bei Laschet zum Cocktailchen oder in der Kantine auf eine Wurst. Wird uns das fehlen?
Nein. Ja, das wird uns fehlen.
So, was haben wir noch? Ich habe noch einen.
Du wolltest Herrn Thewissen noch ein.
Ja, das mache ich gleich.
Kommunikationsmaßnahmen.
Nee, das, was unverdächtig ist. Also
ach
gut,
so,
fand
ja,
ich,
das ist auch unverdächtig.
Urlaubsplanung können wir jetzt schon mal machen für die Riviera des Nahen Ostens. Das gehört ja eigentlich auch in die Öffentlichkeit, dass man sich da rechtzeitig in Mare Agassiz, heißt das, glaube ich, die neue Golfanlagen von Trump.
Ich habe mir da eine kleine Eigentumswohnung reservieren lassen in so einem schnuckligen Immobilienprojekt.
Ach, tatsächlich?
Ja, direkt mit Blick auf die, ja, die ja, wunderbare was, Küste, die auch...
Schön, was ne? Wenn du so hast du ein paar so Gasförderanlagen gesehen, dann am Horizont ehemals. Ja, aber ich finde, die haben ja Humor, ne? Das, also Bibi, unsere Freundin, nicht Blocksberg, sondern der Dings, Netanyahu, hat ja zur Grundsteinlegung, weil ja sein Freund Trump gesagt hat, wenn wir fertig sind, die USA übernehmen jetzt dann, also den Palästina und bauen da Hotels, hat ja Bibi dann seinem Freund Donny einen goldenen Pager geschenkt.
Wie süß.
Ist das nicht schön?
Das ist so süß. Oh, ich hätte auch gern sein.
Ja, wir erinnern
uns. Dubai-Pager.
Ja, wir erinnern uns an die Vorgeschichte dieser Pager. Das war ja eigentlich mal so früher, glaube ich, eher so ein Hezbollah-Produkt. Ich weiß nicht genau, ob das nur ein Scherz sein soll oder eine verhohlende Drohung. Die explodierten.
Ich wäre da zögerlich.
Ja, ich wäre auch jetzt vorsichtig mit dem, wenn der versucht zu klingeln.
Aber stimmt es, dass Nordkorea in Disneyland verwandelt werden soll? Dass die Nordkoreaner für 15 Jahre ausziehen sollen und dann wird da Asian Disney gebaut?
Bestimmt.
Und Kim Jong-un darf dann in das große Prinzessin-Disney-Schloss einziehen und...
Ach Mensch, nee, habe ich nicht gehört, aber wenn du das bist ja...
Doch, das hat ja Trump vor.
Ja?
Ja.
Gaza und Nordkorea.
Nordkorea, und das wird dann ein Tourismusparadies. Sowieso der schönere Teil Koreas.
Ja.
Wie man sagt.
Ja. Nein, dieser Baulöwe, und der hat's drauf. Dass der sich da alles ausdenkt. Guck mal, das hätten wir auch öffentlich machen
können. Beton statt Atom ist das Motto, glaube ich.
Ja, hätten wir auch machen können. Was habe ich hier noch? Das geht nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht.
Das war auch so ein bisschen Trump-kritisch. Ich glaube, damit kann man ganz gut, also damit können wir auch in die Öffentlichkeit gehen.
Ja, ja, da wird uns zumindest keiner... Keine Anzeigen.
Noch nicht. Kann ja sein, dass sich das dann danach, wenn man dann...
Ja. Was ist mit Gates? Gates habe ich diese Woche auch. Also was wir auch...
Der sieht ja schlecht aus, ehrlich gesagt. Ich habe ihn das häufiger in Talkshows gesehen. Der ist alt geworden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da die Babyblut-Nachschub-Kanäle irgendwie zusammengebrochen. Ich weiß es nicht. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn.
Haben die schon Strafzölle auf Babyblut irgendwie erhoben? Nein, das kann überhaupt nicht sein.
Ich habe mir so eine Babyblut-Pipeline jetzt gebaut, ne?
Ja, du und deine Pipelines. Das stimmt ja gar nicht. Sowas können wir nicht. Aber gut, der ist alt geworden, aber er hat ja auch sich wieder bemerkenswert.
Aber nicht weise, das ist das Beruhigende an der Sache.
Hm? Er schreibt doch jetzt gerade veröffentlicht jetzt seine Autobiografie, seine vierte oder fünfte, oder?
Okay.
Ja, tatsächlich.
Titel?
Wenn ich das nicht gerade wieder vergessen hätte. Quellcode heißt das, glaube ich. Also Source Code ist, glaube ich, wie alles begann. Oder
Quellcode so. Klingt ja so nach undichten Windeln, aber...
Aber er hat ja nochmal betont, dass die meisten Menschen überflüssig sind. Das fand ich, oder werden nicht mehr gebraucht im Fernsehen. Das fand ich dann wieder bemerkenswert ehrlich. Die Frage bleibt unbeantwortet, was wir mit denen jetzt machen. Aber das kennen wir ja schon von Harari. Aber ich fand es schön, das nochmal zu hören, dass er das so sieht. Und er hat sich ja beschwert über die Schließung seiner illegalen Umstoß-Viren- und Geldwaschanlage USAID.
Ja, darüber musst du nochmal berichten.
Ja,
was
aber
war denn das für eigentlich eine Organisation?
Naja, er hat sich ja nicht nur beschwert, sondern gesagt, das fand ich, hatte so einen Beigeschmack von Mafia, wenn man sagt, also wenn ihr das jetzt wirklich zumacht, dann wird es Millionen Tote geben.
So hat er es sicherlich nicht gemeint. Das war keine Drohung. Das war eher so ein Aufweis von Konsequenzen. So wie nach dem Motto, wenn ihr der Welt, die Sauerstoff entzählt, wird es Millionen Tote geben. Also es ist dann die Konsequenz des Vorenthalts einer positiven Eigenschaft oder einer positiven Institution.
Ach, du meinst, das war gar nicht so Drohung im Sinne von...
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Schönes Restaurant wäre auch schade, wenn das brennt.
Ja, ja. Meinst du?
Nee, weißt du?
Jetzt sag doch mal eben, was war dieses USAID? USAID, ich dachte, es wäre Usain Bolt, dieser komische Sprinter, aber das habe ich wieder mal...
Ja, der war das. Lassen wir es dabei.
Nee, erklär mal, was ist das? Das war eine Entwicklungshilfeorganisation, die den Geist der Demokratie und der Meinungsfreiheit auf dem Wege der Subvention von kritischen, unabhängigen Journalisten in die Welt getragen hat und auch dabei geholfen hat, bestimmte Regimewechsel so zu vollziehen, dass sie
der
Idee des Guten näher kommen.
Was überhaupt das Auslösen von Farbrevolutionen oder das Bestechen von Journalisten mit USAID, also mit Entwicklungshilfe oder Nothilfe zu tun hat, ist uns, glaube ich, eigentlich so ganz klar. Aber wir können ja auch nicht so gut Englisch.
Ich dachte, es wäre dasselbe.
Ja, stellt sich jetzt heraus, ne? Also 6.200 oder 700 Journalisten auf der Payroll dieser Hilfsorganisation, die sich dann darum gekümmert haben, inklusive der Nachrichtenagentur Reuters, dass dann überall auch die richtigen Meldungen in die Welt kommen. 9 von 10 ukrainischen Journalisten unterstützt von USAID. Das ist doch auch ein interessantes Bild. Also, dass sie das jetzt zumachen wollen, ist
natürlich... Halte ich für einen Fehler.
Halte ich auch für einen Fehler.
Halte ich für einen Fehler.
Das könnte für ganz viel Verwirrung führen, oder? Wenn dann jetzt plötzlich...
Dann gibt es plötzlich so einen ungefilterten Meinungssalat.
Ja, plötzlich
wo die Öffentlichkeit Meinungen. Ohne weitere Einordnungen sich selbst ein Urteil bilden muss, also das...
Schrecklich.
Irren, das könnte zu sozialen Verwerfungen führen und zu ganz unvorhersehbaren von Wahlergebnissen. Uiuiui.
Gut, dann sollten wir das wieder einführen. Sie wollen es, glaube ich, nur dem Außenministerium unterordnen, diese Aufgaben und vielleicht den Geheimdiensten.
Ach so, die Aufgaben werden nicht hinfällig selber, sondern die Akteure, die sie erfüllen, werden durch andere ersetzt.
Ja, ich denke... Also das kann ja nicht der Ernst sein. Die wollen, glaube ich, den Demokraten nicht. Und vielleicht Gates so ein bisschen das Wasser abgraben, aber doch nicht allem. Ist auch schön, also dieser Streit der Milliardäre. Hast du mitgekriegt, dass Elon Musk richtig Ärger hat jetzt? Weil er überführt ist, dass er beim Gamen bescheißt. Das fand ich eine super schöne Meldung.
Gelesen in der Computerbild? Oder?
Na, wir sind ja beide Gamer, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also, da gehen wir ja zu, wir intellektuellen Gamer. Ich spiele nur FIFA und du spielst so fiese Kampfspiele, oder?
Mit Töten.
Ja, aber nur im Wohnzimmer.
Mit Waffen.
Ja. Nee, und Elon rühmt sich, dass er einer der 20 weltbesten Diablo 6 Spieler oder Diablo 4 Spieler ist. Ich kenne das nicht, das Spiel.
Ist nett.
Ja, okay, ich kenne das nicht. Aber er sagt, er ist einer der 20 Besten der Welt. Und man hat ihn dann mal deshalb überführt, weil er ja gerade während der Amtseinführung von Trump hat er seine Scores irgendwie mächtig nach oben geprügelt.
Und saß gar nicht am Rechner.
Nee, offensichtlich saß er gar nicht am Rechner.
Er hatte Grog spielen lassen.
Ja, man weiß es nicht. Oder einen Praktikanten, der nicht wusste, dass man das Inventory, also das Inventar manchmal aufräumen muss, weil man sonst keine neuen Items mitnehmen kann. Das nimmt man ihm jetzt wirklich übel. Also, dass der bescheißt und
viel. Ja, für mich ist er damit moralisch diskreditiert. Ja. Tut mir leid. Also, ich verzeih viel.
Ja, aber das nicht.
So viel nicht?
Nein.
Nee. Nein. Auch, dass er irgendwie behaupten muss, dass er bis zum Mars fliegen kann, während wir nur bis zum Mond kommen. Also, auch das hätte ich ihm verzeihen, aber beim Game bescheißen, das geht nicht.
Ja.
Aber weißt du, was ich gehört habe? Es haben ja alle gesagt, er hätte große Verluste gemacht mit seinem Kauf von Twitter bzw. X. Und jetzt stellt sich heraus, der macht ja Milliarden Gewinn. Stimmt das? Hast du die Meldung auch gehört?
Habe ich gehört, ja.
Kann das sein, dass der neben seinen politisch selbstlosen Interessen manchmal auch ökonomische Ziele verfolgt, dieser Mensch?
Könnte sein, man fragt es sich. Da frage ich mich aber, ach so, Mars, ganz kurz, Mars-Mission. Das müssen wir dann nochmal recherchieren. Ich habe das nur am Rande gelesen und fand das sehr schön, weil ich ja eh nicht glaube, dass wir auf dem Mond waren, wie alle wissen, weil das ja gar nicht geht wegen der kosmischen Strahlung. Aber die Kurzmeldung, schöner Blick, die Kurzmeldung, dass man bis zum Mars nicht kommt, weil man blind ankäme, die fand ich ganz schön. Also dass man sagt, das Augenlicht und die Fähigkeiten des Auges, Augendruck, und hast du nicht gesehen, ist schon in der ISS. Also in der Raumstation, leidet. im Lauf weniger Monate. Und zum Mars ist es doch sehr, sehr, sehr weit, sodass keiner unserer Astronauten sehend ankäme. Sicherlich.
Du sprichst hier mit einem optologischen Hypochonder. Jetzt habe ich sofort Angst zu erblinden.
Du willst doch nicht zum Mars. Du willst
ja, zum Mond.
Du willst zum Rewe. Ja, also auf der Strecke wird ja wohl nicht.
Das ist ja die fast doppelt so weit dann zum Mars.
Du lieber Gott, entschuldige, ich hatte es erwähnt. Ja.
Oh Gott, jetzt habe ich jetzt.
Ich finde, aber beim Unternehmer Musk, weil du das gerade sagst, ich finde das, bestimmt ist das auch alles ganz anders. Der hat doch jetzt so einen Schlüssel zum Weißen Haus oder irgendwelche Befugnisse als Berater.
Ja.
Ist denn das in Ordnung, dass der jetzt quasi bei all seinen Konkurrenten in die Bücher und Steuerunterlagen gucken
kann?
Das
macht er nicht.
Ach so.
Der vermag es zu trennen.
Ja, okay. Gut. Also ich glaube, aber all das, was wir jetzt gerade gemacht haben.
Also er ist ja sozusagen der Interessenkonflikt in Personalunion.
Mhm. Gut, aber all das, was wir jetzt gerade gemacht haben, könnten wir doch auch öffentlich machen.
Ja.
Ich glaube, Heikel würde das dann nur, wenn wir über Deutschland sprechen. Und da kommst du jetzt mir von mit Herrn Thewissen, den würde ich nur mal gerne hochhalten. Sein, also für jeden
Friedensnobelpreis.
Aphorismenband, genau. Die gute Nachricht ist, dass nicht am ersten Tag nach der Trump-Einführung Frieden ausbrechen wird in der Ukraine.
Das ist ja so eine Urangst des Menschen, dass der Frieden ausbricht.
Ja. Und da hat niemand protestiert. Das finde ich, sagt mehr über das Publikum als über den Idioten, der das gesagt hat.
Und über den Sender, der sowas zulässt und unkommentiert stehen lässt.
Ich wollte immer diesen Tucholsky-Satz zitieren, dass es wahre Verkommenheit ist, nicht mehr zu fühlen, wie tief man gesunken ist. Und das scheint mir so bei vielen Medienschaffenden inzwischen.
Ist ja nicht das Wort Prostitutes auch?
Ja, dank an Matthias Bröckers, genau.
Ja.
Aber die entlassen wir jetzt ja alle. Habe ich hier auf dem Zettel stehen, weil erstens die Regierung demonstriert wieder gegen die Bevölkerung, das ist ja nichts Neues. Dann haben wir aber dieses Phänomen von Herrn Prostitute Klamroth, das sollten wir adressieren. Das ist ja die.
War das dieser Migrationsexperte?
Ja, der ja in seiner Sendung dann auch Frau von Storch korrigierte, also das sei ja gar nicht ausgemacht, dass diese ganzen Vergewaltigungen und so von den von Ihnen bezeichneten Ethnien begangen werden, sondern das könnten ja auch alles australische Austauschschüler gewesen sein. Ging ja nun auch rauf und runter durch die Presse.
Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich plausibel. Du erinnerst dich an das Lied Down Under? I come from land down under. Mhm. Haben wir im Englischunterricht gelesen und wir haben unseren Lehrer gefragt, was es denn bedeutet, was wenn women blow and men plunder, was das eigentlich heißt. Das hat er uns nicht erklären können.
Mhm.
Er hat es wahrscheinlich selbst nicht gewusst, sonst hätte er uns das Lied nicht zur Analyse gegeben. Aber da sieht man ja schon, was für eine versaute Kultur diese Australier eigentlich sind. Das sind ja im Grunde alles Strafgefangene, glaube ich, die da jetzt sich vermehrt haben. Die haben in ihrer DNA, haben die ja schon diese Abgründigkeit.
Mhm. Ja, völlig anders. Andere Kultur, völlig andere.
Ja.
Nichts Westliches. Was erwartet man da auch groß? Aber wir werden natürlich sofort die alle ausweisen, oder? Dann ist das Problem doch möglicherweise auch vom Tisch.
Ja.
Also ich.
Ohne jede Gnade.
Ja, und also bisher war das doch so, korrigiere mich, also das habe ich noch nicht verstanden, da muss ich dich nochmal fragen. Es war doch so, dass wir jedes Mal, wenn ein Kind von einem australischen Austauschschüler erstochen wird, dann machen wir mit Lichterketten eine Demo gegen rechts.
Genau.
So scheint
weil man, die Rechten. Warum eigentlich nochmal machen wir das?
Ja, das frage ich ja dich. Da scheint mir ein gewisser Bruch in der Logik zu sein, aber vielleicht auch nicht. Ich würde das nur festgehalten haben.
Ja, die Rechten, die lenken ja den Blick völlig fälschlicherweise auf gewisse Ethnien, die ja gar nichts zu tun haben mit diesen Messerstechereien und verschleiern damit die Zuständigkeit der Behörden für die Ausweisung von australischen Austauschstudenten.
Ja. Von denen, wie wir von Karl jetzt wissen, 30% eine psychiatrische Behandlung brauchen, weil sie als Kinder in Australien zu nah an der Wand geschaukelt sind, zu viel, oder? War das nicht das, was Karl
sagte? Ja. Ach so, und die machen dann gewissermaßen Therapieplätze frei, indem sie die Anzahl der therapiebedürftigen Kinder...
Ja,
ich krieg das logisch nicht zusammen.
Das scheint mir auch irgendwie noch nicht so ganz. Da müssen wir nochmal
drüber nachdenken. Also ich las irgendwo, dass das Traumatisierte gar nicht jetzt auf Seiten der Täter ist, sondern auf Seiten der Opfer.
Sofern sie noch leben.
Ja, aber auch ihre Angehörigen der Kultur.
Ja, problematisch. Aber wenn die Australier weg sind, ist das Problem doch auch weg, oder? Dann haben wir wahrscheinlich auch wieder Therapieplätze für unsere Kinder, die ja eigentlich brauchen.
Ja, das war ja das große Corona-Projekt, um das auch nochmal zu erwähnen. Du erinnerst dich an diese seltsame Inszenierung einer Pandemie.
Oh, das ginge nicht öffentlich.
Nee, das ging nicht öffentlich, aber ich habe gehört, dass einige Jugendliche und Kinder tatsächlich davon seelische Verletzungen davongetragen haben.
Ja. Wir warnten davor, Anfang 2020,
ja.
Du und ich, vor den dramatischen Folgen, die das wohl haben wird.
Ich erinnere mich noch an einen Artikel, den ich schrob, der letzte offizielle, den ich jemals schrob.
Ich denke, es heißt Schrob.
Der, bitte?
Heißt das nicht Schrob?
Nee, Schrob.
Schrob, Entschuldigung. Mhm. Gut, hey.
Starkes Verb, schreibte, wäre das.
Ja. Ja, den du
der schrobst. Abgelehnt wurde, weil ich vor den Corona-Folgen im Hinblick auf die Vereinsamung und die digitale Fernbeschulung gesprochen habe. Gewarnt habe. Mhm.
Der ist abgelehnt worden?
Der ist abgelehnt worden, ja, das kann man nicht machen. Also es war politisch nicht mehr opportun, was ich da schrubbte.
Mhm. Schrubbte? Hm.
Ja, ja.
Was ist denn das für eine Steigerung?
Und ich habe ihn nochmal gelesen, ich fürchte, ich hatte mit sehr vielem nicht ganz Unrecht, um es vorsichtig zu sagen.
Davon gehe ich aus, aber er ist dann weiterhin, er ist auch nie erschienen. Dann würde ich dich doch gerne bitten, ihn uns zur Verfügung zu stellen.
Ja, ist ein Fachartikel, also es sind ein paar schöne Sätze drin, aber...
Wir werden ein paar schöne Sätze finden und den Rest aufgutieren. Vielleicht bist du so nett und schickst den mal mir oder Stefan und dann tun wir ihn mal auf eine Seite, damit wir auch nochmal beweisen können, dass du es ja damals schon besser gewusst hast, wie immer.
Ich hätte ja manchmal auch lieber gerne Unrecht, aber in diesem Fall... Ja, und ich meine, ist das nicht der Hammer? Wir haben hier eine ganze Generation von wirklich schwer traumatisierten Kindern, die jetzt auch noch nach der Corona-Zeit ihre Sozialerfahrungen auf Messerschneide durchleben. Oh, ein Kollege von mir schrob auch was. Im Zusammenhang mit der PISA-Studie meinte er, dass bei der ganzen Messerei nichts rauskäme. Er meinte aber, dass... metrische sich annähern an die Bildungspolitik, dass man also Bildung vermisst, ja. Und ich dachte, ja, natürlich kommt bei der Messerei nichts raus.
Da hat er aber nochmal nachgedacht und dich gefragt und du hast ihm dann helfen können mit einem anderen Begriff. Aber mit welchem? Evaluiererei.
Nee. Evaluieren, ja, auch nicht besser.
Nee. Ah.
Gut, aber. Wie kommen wir darauf? Also, wir haben Therapieplätze für Menschen mit Migrationshintergrund und
Australier.
Und Australier.
Ja, aber nicht für die Kinder.
So, nicht für die Kinder.
Durch das Ausweisen der australischen Austauschschüler haben wir wieder Platz für Therapieplätze für die Kinder. Das ist doch gut. Ich glaube, es geht tatsächlich nur um die Australier. Es sind ja auch, wie Habeck zugegeben hat, dein Freund Habeck, bei Herrn Lanz, ich weiß nicht, ob es rausgeschnitten worden ist, tatsächlich egal. Jedenfalls ist es ja übermittelt und aufgezeichnet worden, dass wir 170.000 offene Haftbefehle haben, die nicht vollstreckt worden sind in den letzten Jahren gegen australische Austauschschüler. Das erledigt sich.
Das klingt jetzt an einer relativ geringfügigen Zahl.
Mhm. Also der einzige, der vollstreckt worden ist, war der gegen den mexikanischen Austauschschüler, Rainer Füllmich. Da haben sie zumindest mal durchgegriffen. Aber... wie gesagt, wenn die 170.000 Australier jetzt das Land verlassen müssen, die ja sonst in den Knast müssen hier, dann haben wir doch wieder Therapieplätze für Kinder.
Die wir auch bitter nötig haben.
Ja, die Kinder. Oder die Therapieplätze für Kinder.
Die Therapieplätze
für Kinder. Ja,
Das ist alles nicht so witzig, ne?
Nee, das ist alles überhaupt nicht witzig. Also ganz im Ernst, so mit Realitätsberührung. Ich höre dann auch von den Kindern, und zwar nicht nur von und den Jugendlichen, bis hinauf zum 24-Jährigen, dass sie auch nicht mehr rausgehen. Das finde ich auch nicht so richtig erfreulich. Lese ich und höre ich nirgendwo, außer von den Betroffenen selbst. Also wenn ich höre, dass schon auch die Jungs im Club dann lieber zu zweit zum Klo gehen oder... Ja. Das war doch früher anders, Matthias.
Ja, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Ich tue es jetzt mal nicht. Wenn ich es dürfte, würde ich jetzt erzählen, dass wir an der Universität eine Aufforderung bekommen haben, uns forschungsmäßig mit der Einsamkeit unserer Studenten zu beschäftigen. Also sie sind alle sehr, sehr einsam. Mhm. Und das, wenn man dazu forscht, kriegt man Geld.
Wenn man dazu forscht,
kriegt
man Geld. Okay.
Ja. Wichtig ist, dass man dazu forscht. Also nicht, dass man auf die Idee kommt, diese Einsamkeit irgendwie abzuhelfen. Also das, nein,
dann wäre ja auch nichts mehr zu forschen.
Nein, nein, nein.
Das ist ja wie mit Klimawandel oder muss man ja auch ganz viel.
Oder mit dem Kampf gegen rechts, ne?
Ja.
Stell dir vor, der wäre erfolgreich. Also ich glaube, das ist ein großes Prinzip von einer Ideologie, dass sie unerfüllbare und unerreichbare Ziele formuliert, damit sie immer eine Legitimation für brutale Maßnahmen gegen das eigene Volk hat.
Mhm. Ja, und eine Legitimation zur Schaffung neuer Bullshit-Jobs, gerade in der Wissenschaft, aber auch in der Verwaltung.
Ja.
Oder?
Ja, ja, ja.
Davon können wir ja gar nicht genug kriegen. So, was haben wir denn noch? Ich wollte, du gesagt hast, du hast ja immer recht, das stimmt. Aber dann können wir ja vielleicht doch mal darüber sprechen, wo du vielleicht gar nicht so recht hast. Über die Wahlen reden wir nicht. Das machen wir dann in 3 Wochen. Nach der Wahlentscheidung, oder?
Wir machen so eine nachträgliche Prognose.
Du kannst auch vorher was prognostizieren. Aber
ja, würde ich gerne.
Ja, dann mach mal. Dann mach das doch jetzt noch mal kurz dazwischen, bevor ich deinen begeisterten, optimistischen Vortrag einmal kurz noch mal analysiere mit dir. Also ja. Wahlprognose, bitte, ja.
Ja. Ja, es wird die CDU die stärkste Kraft, die AfD wird die zweitstärkste Kraft. Es wird ein kompliziertes Konglomerat an scheiternden Koalitionsgesprächen geben. Und am Ende werden sich Schwarz und Blau zusammenfinden auf Druck von der USA.
Mhm.
Und werden eine Regierung der nationalen Enttäuschung bilden.
Okay, weil das Wettbüro ja geöffnet hat. Also wie viel für die CDU, wie viel für die AfD? Und Prozent.
Da will ich jetzt mich nicht so
festlegen. Du hast doch die Kristallkugel.
22 für die AfD, 29 für die CDU. Es kommen nicht rein BSW, FDP, Linke.
Okay, ich biete mehr, 25 für die AfD und 29 für die CDU. Aber gut, wird ja reichen. Und du glaubst nicht, dass sich dann die Mitte nochmal zusammenrottet? Sondern das ist auf Druck der...
Nee, die werden nicht dürfen. Die werden das probieren, aber sie werden nicht dürfen und sie werden dann unter dramatischen Schuldeingeständnissen und unplausiblen Erklärungen den Umschwung vollziehen.
Echt?
Ja.
Ich hatte mich so gefreut auf Kenia irgendwie und so Wappentier, Banane oder so.
Ja. Nee, Stockholm-Koalition.
Nee. Okay, wir nehmen dich beim Wort. Wir wissen es ja zeitnah genauer. Das ist völlig unvorbereitet. Dann hast du mir nicht gesagt, dass du sowas machst. Das geht dann direkt, also ohne den österreichischen Umweg. Wir gehen direkt auf.
Nein, die werden ja erstmal mit den anderen verhandeln, das wird dann aber nicht klappen, weil der kann dann mit dem nicht und dann fehlt der und der und dann sagt der, du bist doof. Und dann probieren sie es und dann streiten sie sich irgendwie wegen, wer dann Bundeskanzlerin und Ministerin wird und so und dann.
Aber das ist alles nur, entschuldige, nicht vorbereitet, aber das ist alles nur ein Spiel, oder? Also das Ziel ist schon, AfD und CDU durchzusetzen als 2 transatlantische U-Boote, oder?
Genau.
Ja, okay. Das führt uns ja direkt auch zu deinem Optimismus von letzter Woche. Das klingt ja schon ein bisschen anders jetzt.
Nein, ich will das mal kurz einordnen. Ich habe gesprochen über Ideengeschichte. Ich habe nicht gesprochen über Geopolitik und ich habe auch nicht gesprochen über Realpolitik. Ich habe gesprochen über Ideengeschichte und habe gesagt, dass diese Ideengeschichte eine Art Momentum bildet, das von dem profitieren könnten bestimmte Parteien und bestimmte kulturelle Entwicklungen, die sich mit dem Wokismus kritisch auseinandersetzen. Aber ob die Politik das dann einlöst und das ummünzt in eine Politik, die den Menschen gut tut. Also da bin ich ja skeptisch.
Du hast gesagt, also das hast du gesagt, aber hast du auch gesagt, es kommt jetzt eine neue Ideologie und mit Frieden kommt und eine neue Organisation, sozialstaatlich, rechtsstaatlich und souveränistisch.
Ja.
Das ist ja keine rein philosophische, ideengeschichtlich neuer Wind, sondern das ist ja was sehr Konkretes.
Das sind die Ansprüche, die mit dieser Ideologie verbunden wären.
Mhm.
Ob die Akteure das umsetzen, das weiß ich doch nicht.
Nein, da habe ich ja nur, weißt du, habe ich ja gesagt, das müssen wir nächste Woche nochmal zumindest ansprechen, weil ich dann dachte, da fehlt jetzt eigentlich der Zusatz von Matthias, war nur Spaß. Also, ob das jetzt so gemeint war oder nicht. Mhm. Weil,
nee, das war schon ernst, es war nur sozusagen einzuordnen. Aber jetzt mach erstmal, jetzt geht's
naja, erst mal dagegen. Ich bin ja immer die Spaßbremse, wie du weißt. Deswegen ja auch das Bert-T-Shirt, dass ich immer sage, das hat ja gar keine Wirklichkeitsberührung. Und das klingt ja bei dir jetzt schon ein bisschen eher so, dass man sagt, ja, die AfD wird ja auch nichts verändern. Du hast ja das schon erklärt. Das eine war ideengeschichtlich und das andere ist dann die konkret, hat das aber überhaupt keine Auswirkung. Wir werden zwar
die. Das hat schon konkrete Auswirkungen.
Ja, inwiefern? Wir sind ein
aber
bisschen.
Aber in Punkten, also es ist ja so, dass. Ich will jetzt nicht sozusagen deine schöne Kritik und auch deine Ergänzung schon von vornherein abräumen. Deshalb würde ich dich auch erstmal gerne vorlassen. Ich glaube, dass die Verführung darin besteht, dass jetzt eine transatlantische Konstellation uns befreit von einer Ideologie der Selbstauslöschung.
Das war die bisher, die Ideologie der Selbstauslöschung?
Das war das bisher. Das war das große, große Programm des Erstickens, der Selbstauslöschung, der Deindustrialisierung, und das Ganze wird jetzt sozusagen, das ist jetzt ein großer Piranha, der uns seine Zähne gezeigt hat, durch einen noch größeren Piranha, der dem Piranha die Zähne gezeigt hat, verscheucht worden. Und der Gedanke ist ja, dass diese Befreiung nicht in eine Unabhängigkeit oder in eine Souveränität zwangsläufig mündet, sondern möglicherweise nur in eine andere hegemoniale Struktur, die in einem anderen Grundton gestimmt ist, aber natürlich nichts anderes als Hegemonialität von uns und Unterwerfung von uns erwartet.
Mhm. Mir fällt gerade nochmal auf, die ganze Opposition, uns eingeschlossen, haben wir dann mit dieser Wahl AfD, CDU und so weiter auch direkt erledigt, ne?
Ja.
Okay, das
wir haben keine Legitimation mehr, das ist ganz wichtig.
Ja, wir haben ja gekriegt, was wir wollten, oder? Also dieser ganze Woke-Quatsch ist weg und dieser ganze Öko irgendwie
Migration ist weg.
Heizgesetz und Zeug, das ist ja alles vom Tisch. Das heißt, hochintelligenter Schachzug, die gesamte Nörgelei zum Verstummen zu bringen, oder?
Ja, wir machen ja weiter.
Ja, ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man sagt, da ist ja doch einiges an uns oder den Andersdenkenden einiges an Wind aus den Segeln genommen, weil man sagt, ich habe doch schon alles gekriegt. Die sind jetzt
was wir wollten, um da nochmal kurz dran zu erinnern, war ja eigentlich, dass wir souverän sind.
Du und ich, wir sind ja souverän in Deutschland, meinst du? Oder?
Ja.
Ach so, das wollten wir, ja.
Ich wollte das.
Ja. Okay. Ja, du führst ja immer noch so viel Staat irgendwie dann in meinen Beschreibungen. Du willst ja auch so viel Staat, das ist ja auch in Ordnung.
Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber jetzt halt erstmal dagegen mit dem Realitätsprinzip, weil das ist ja ganz wichtig, dass man jetzt das.
Na, ich hab
nicht im vollen Sinne für naiv hält, was ich letzte Woche gesagt habe. Das war ein bisschen naiv. Ich habe mir das auch gegönnt.
Mhm.
Aber es war vielleicht nicht ganz so naiv, wie es auf den ersten Anschein geklungen hat. Deshalb ist es wichtig, dass du jetzt
Was heißt Luft ablässt? Du hast es ja schon richtig und anders einsortiert. Was ich dir hätte sagen wollen, wenn du nicht selbst zurückgerudert wärst, tatsächlich hat das ja gar keine Berührung zu irgendwelchen, dein Vortrag von letzter Woche, zur Realität und zu wirtschaftlichen Aspekten und zu dem, was in den letzten 30 Jahren so technologisch passiert ist und was an Umverteilung in der Welt passiert ist. Das hat es ja alles nicht.
Nein.
Genau, da muss man nur, deswegen meine ich, um den wehrlosen Zuschauer dann auch zu informieren, dass man sagt, Matthias spricht hier von einem anderen Wind und einem ideengeschichtlichen Shift oder einer Veränderung, aber das hat möglicherweise keine Auswirkung, hast du jetzt ja selbst gesagt, und es hat vor allem gar keine.
Auf diese Bereiche, die du genannt hast.
Genau, aber das ist also so reiner Feelgood-Populismus, was du dann da machst, und das berührt aber eigentlich die Wirklichkeit nicht, oder?
Das berührt nur bestimmte Teile der Wirklichkeit.
Ja, und ich bin nur der Nörgler.
unwesentliche Teil der Wirklichkeit.
Würdest du deiner, also was ich dann hätte fragen wollen oder fragen wollen würde, wir mit unseren 75% Staatsabhängigen, also die ihr Geld vom Staat bekommen und mit 50% der in der Propagandamaschine öffentlicher Rechnung beschäftigten, nun mal grün-roten Verrückten, was passiert denn nach diesem Wind of Change?
Der ja schon 1989 aus der Windmaschine kam.
Ja, der kommt jetzt dann auch meinetwegen tatsächlich. Und das wird dann Kraft der Herrlichkeit von Herrn Trump ein bisschen weggeweht. Was passiert mit diesen Leuten? Mhm. Werden dann, schaffen wir die öffentlich-rechtlichen Sender ab und auch vielleicht noch gleich ein bisschen Milley irgendwie einige Leute, die uns mit der Stielsäge, ja, dass man. Aber was machst du denn mit denen? Das wäre meine erste Frage. Also einmal sind wir alle beim Staat beschäftigt.
Ja.
Entweder als NGO-Mitarbeiter, als im öffentlichen Dienst sind es, glaube ich, 5 Millionen. Dann haben wir noch so ausgelagerte Dienste, das steht hier irgendwo auf meinem Zettel, keine Ahnung, im Krankensystem arbeiten 6 Millionen Menschen. Der Rest ist subventionsabhängig, die ganze Industrie. Also wir sind sehr durchorganisiert in dieser 50% Staatsquote und hängen davon ab. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber was passiert nach
dem... Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, schön, das hast du schön zusammengefasst. Ja, ich habe keinen Wind mehr. Was passiert mit diesen ganzen Leuten, die vorher so entschieden grün ökologisch 22 Geschlechter waren? Sehen die das dann alles ein? Also spüren die auch diesen Wind des Wandels und arbeiten danach für deine Interessen in den Positionen, in denen sie bleiben? Oder entlässt du die oder was machst du mit denen?
Ich habe mich auf die Frage vorbereitet.
Ja.
Du berührst damit einen wunden Punkt.
Da freue ich mich.
Nämlich, ja, ich gestehe das, ich strecke die Waffen. Weil
ja, das musst du ja nicht.
Es gibt eine große Schwäche bei jedem Konservativen, er tut sich mit dem Zerstören von etwas sehr, sehr schwer.
Mhm.
Der Konservative hat so einen angeborenen Respekt vor dem, was besteht, selbst von wenn es ihm nicht passt. Was dazu führt, dass er sich schwer tut, Dinge zu kaputt zu machen. Das heißt, die Liberalen und die Sozialisten, die tun sich da leichter, auch die Grünen tun sich da leichter, da ist kreative Zerstörung ja gewissermaßen Programm. Wenn ich das kurz mal schildern darf, ich war bei 2 Regierungsübernahmen dabei und habe gemerkt, wie notwendig das eigentlich wäre, dass man in so einem Haus aufräumen muss. Also dass man also die tiefen Strukturen, die geschaffen wurden von den Vorgängerregierungen, missbrauchen den Minister als menschliches Schutzschild für Interessen, die eigentlich von den tieferen Strukturen zustande gebracht werden. Das haben mir mehrere Ministerinnen auch gestanden, dass es ihre Situation ist. Wenn Grüne irgendwo in die Macht kommen, dann können die das ziemlich gut. Dann schaffen die erstmal Parallelstrukturen, entmachten Positionen, entlassen Leute, verschieben die hin und her. Und dadurch haben die eine tiefere Wirkung. Das ist nicht nur so ein oberflächliches Peeling für die Institution, sondern die gehen in die DNA der Institution rein. Und das fällt mir schwer, weil ich glaube, tatsächlich ist es erforderlich, wenn du eine bestimmte politische Veränderung auch etablieren willst und institutionalisieren willst oder vielleicht deinstitutionalisieren, indem du überhaupt Institutionen aus der Welt schaffst, die das verstetigen, musst du einen gewissen Willen zur Grausamkeit haben. Der liegt mir fern. Ich habe jetzt gerade nochmal auch gelesen bei Martin Heidegger, wie der mitgegangen ist 1933 und sich beseelt hat und gesagt, die Universität muss anders werden, sie muss ganz neu gebaut werden und hatte so eine Art Verlockung der Macht und der Allmacht, was ich unendlich peinlich und beschämend finde für diesen klugen Mann, und das bringe ich nicht auf.
Okay.
Und insofern bin ich miserabel, wehrlos deiner Frage gegenüber. Letztendlich müsste man sowohl die geschaffenen Strukturen der letzten Jahrzehnte als auch das Verhältnis von Staat und Individuum und Markt neu balancieren, aber das bringe ich nicht zustande, aber ich weiß, dass es nötig wäre.
Ja, und da ist die Frage, also erstens schön, dass du dich da selbst kritisierst, oder was heißt kritisierst, richtig ein...
Doch.
Ja gut, okay, dann auch noch so. Die Frage ist, selbst wenn du anders gestrickt wärst und weniger konservativ und grausamer wärst, ob es überhaupt eine Möglichkeit gäbe, auf friedlichem Wege in diesen Strukturen, in diese Strukturen einzugreifen noch. Das ist ja ein Phänomen, das wir von der Also 24 verurteilt, glaube ich, bei den Nürnberger Prozessen. Der Rest hat sich ja dann einfach so rausgestohlen. Wir hatten auch mal ein anderes, nicht so ganz einwandfreies Regime auf dem östlichen Teil der Republik, heutigen Republik. Auch da ist es ja dann nicht möglich gewesen, nun alle, die vorher Dinge betrieben haben, die sie nicht hätten betreiben sollen, also einfach ersatzlos zu feuern oder unter eine Brücke zu schicken. Das Problem kennen wir auch aus dem Irak, wo die Vertreter der Baath-Partei auch nicht einfach alle weggeschickt werden konnten. Und das wäre ja heute erst recht so. Mhm. Also selbst wenn du ein Milei wärst, würdest du dich nicht durchsetzen können, weil du müsstest ja 75% der Leute auf die Straße setzen. Eigentlich alle, weil alle am Start hängen. Oder mag sein, dass ein Teil das nur unglücklich tut, aber viele sind doch auch Überzeugungstäter. Und der Rest hängt dann auch an Staatskassen und die kann dann nicht mal den Hausmeister vom NDR entlassen, weil das der Einzige ist, der weiß, wo irgendwie die Stifte und das Klopapier liegen. Weißt du, was ich meine?
Also ich weiß genau, was du meinst. Also das eine sind tatsächlich die systemrelevanten Korrumpierten und das andere sind die überflüssigen Korrupten.
Ja.
Und wenn du dann zwischen denen schon mal unterscheiden könntest, fände ich ja gar nicht so verkehrt. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, dass du, wenn all das, was uns angetan wurde, ist geschehen in einer unermesslichen Grausamkeit und das rückgängig machen all dessen, wie würde das Aufbringen einer ähnlichen Grausamkeit erforderlich machen und dazu ist niemand bereit oder auch in der Lage, weil die Strukturen sich verstetigt haben und sowas wie die Normativität des Faktischen entstanden ist. Mhm. Du hast recht. Mhm. Das also ist mein das Optimismus war in der Hinsicht komplett naiv. Du hast recht. Zumindest was die Umsetzbarkeit angeht. Aber was ich hoffe, ist, vielleicht noch ein bisschen mal nachzulegen, ist ja der Opportunismus dieser Leute, dass sie dann zwar gerade aufgrund ihrer Staatsabhängigkeit auch einem neuen Regime wieder nach dem Mund reden werden. Ja. Das ist so wie mit dem Hitlergruß, den haben die Leute ja auch gemacht, weil sie sonst ins KZ gekommen wären. Den hat ja niemand freiwillig gemacht, die wenigsten.
Naja. Ja. Okay, das heißt, wir hätten dann die Hoffnung, aber nochmal, das neue Regime ist ja dann ein amerikanisches U-Boot, leider. Also wenn wir jetzt eine kurz mal träumen dürften und wir hätten das, was du dann ideengeschichtlich entwickelt hast, gerade, es käme tatsächlich zu einer Neuorientierung politisch, einer Partei, die es noch gar nicht gibt, die jetzt so, also die Milei-Partei, was weiß ich, denkt dir eine aus, dann hätten wir vielleicht ein bisschen Hoffnung, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir brauchen, also die Sehnsucht ist da und der Treibstoff, mit dem die Leute sich heute an die Macht bringen, ist, dass sie die Sehnsucht dieser Menschen befeuern und zur Projektionsfigur sich anbieten. Das war auch 1933 so. Die Nazis hatten eine gewisse Attraktivität, gerade weil sie für dieses Versprechen standen. Aber sie haben dieses Versprechen natürlich missbraucht für ihre eigenen Zwecke und haben den Leuten halt nicht das gegeben, was sie wollten, sondern sie haben sie in die Katastrophe geführt. Und das ist, heute würde ich sagen, ist diese Katastrophe von einer anderen Qualität, die uns diese Parteien jetzt anbieten könnten. Ich möchte da keinen Vergleich aufmachen, aber es ist eben nicht so, dass sie in der Lage sein werden, die Grundfragen so zu beantworten, dass sie politisch Sinn ergeben und diesem neuen ideengeschichtlichen Raum gerecht werden. Mhm. Aber trotzdem freue ich mich daran, dass jetzt bestimmte Formen des Terrorisiertwerdens durch andere Formen ersetzt werden.
Mhm. Ja. Ich will mal versuchen, einen Gedanken noch zu fassen zu kriegen, auch wenn wir beide heute ein bisschen müde sind, aber den will ich trotzdem mal probieren. Was mich manchmal quält oder sehr unglücklich macht, ist, dass wir, also diese Partei, von der wir jetzt gerade so rumträumen oder spinnen, die gibt es natürlich nicht, die wird es auch nicht geben. Ja, also Team Mensch ist das, oder ein erweitertes, konservatives Team Mensch. Ich weiß, du willst das, ein Team Mensch, findest du nicht so gut, aber die Erkenntnis, dass es irgendwie erst zu mindestens so schlimm kommen muss wie in Argentinien, bevor eine Veränderung wirklich möglich wird, das finde ich bedrückend. Also dass man sagt, noch geht es uns doch eigentlich gut. Wir müssten doch jetzt als Bevölkerung, Volk, Kollektiv verstehen, wie gefährlich die Situation ist, in der wir uns befinden. Und müssten jetzt umsteuern, bevor es zu diesen in diesen tatsächlichen Katastrophen kommen, dass der Staat dann mal so die Grätsche macht und sagt, ja, mit unseren 300 Milliarden Waffenausgaben und der Rest für die Finanzverwaltung haben wir leider nichts mehr für Schulen, Rentner und für den ganzen Rest. Ja, ihr dürft jetzt alle irgendwie euch um die Pfandflaschen prügeln. Und dann ist es irgendwann so wie in Argentinien, bis dann irgendwie der Mann mit der Kettensäge kommt und einen neuen Kapitalismus ins Leben ruft. Ist doch alles traurig. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dass ich sage, eigentlich geht es uns noch ganz gut. Wir müssten jetzt...
Und wenn es uns schlechter geht, wird es politisch auch nicht besser.
Genau, weil jetzt wäre noch die Gelegenheit, sein Gehirn einzuschalten, auch mal zu gucken, was denn tatsächlich passiert in der Welt, wo befinden wir uns eigentlich, was machen wir hier eigentlich und was lassen wir gerade zu? Nämlich, dass wir von den Amerikanern in irgendeiner Weise verheizt werden, stattdessen zu sagen, nee, wir machen das beginnend heute einfach anders, bevor es so wirklich in die Hose geht. Aber dazu fehlt
das uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch lernen müssen, den ich auch habe lernen müssen. Dass mir natürlich, wenn Bill Gates in der Tagesschau was sagt, dann finde ich das doof. Wenn Elon Musk ein großes Interview mit Alice Weidel führt, finde ich das toll. Aber insgesamt finde ich natürlich besser, wenn Dinge nicht durch die ökonomische und mediale Macht von Superreichen in Gang kommen, sondern wenn sie eine diskursive Entwicklung nehmen, die sowas mit Volkssouveränität zu tun haben. Auch ansonsten finde ich amerikanischen Einfluss, habe ich immer kritisiert, sozusagen wir so als, wer hat das als 51. Staat, nur weil jetzt sozusagen der eine Amerikaner uns von den anderen Amerikanern irgendwie verschont oder die irgendwie mal unter die kalte Dusche stellt, ändert sich hier nichts daran, dass der amerikanische Einfluss eine große Rolle spielt. Das ist das, was mir so ein bisschen Unbehagen bereitet, dass man sich im falschen Film fühlt. Warum ist ab dem Wahlsieg Trumps plötzlich Trudeau in Problemen? Warum wechseln sich bestimmte Regierungen? Warum bricht die Ampel auseinander? Warum werden Neuwahlen herbeigeführt? Warum passieren bestimmte politische Attentate oder Magdeburg und diese ganzen Geschichten? Warum wird der Diskurs plötzlich so, dass er sich so dreht, dass ich mich davon getragen fühle? Da werde ich einfach skeptisch. Das ist mir zu viel Rückenwind. Also sozusagen den Rückenwind der Ideengeschichte, den spüre ich und den nehme ich gerne auf, aber ich möchte nicht den Rückenwind des tiefen Staates und mich selber zu meiner oder Sprechrohr dieses tiefen Staates machen. Und da ist mir ein bisschen zu viel zu viel Akteursgeraune im Hintergrund, ehrlich gesagt, um das für eine authentische Entwicklung zu halten, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das ist ja, was Dugin auch geschrieben hat. Also ich glaube, dass der tiefe Staat jetzt seine Prioritäten geändert hat. Es geht jetzt in Richtung KI und IT. Und auch das Verhältnis zur Technologie ist ja nicht besser. Also das ist ein großer Konfliktbereich, über den Dugin auch gesprochen hat, dass es Konservative gibt, die technologiekritisch sind und dass es Konservative gibt, die Technologie befürwortend sind. Und ich glaube, dass diese Allianz zwischen Mensch und Maschine in die Katastrophe münden muss, selbst dann, wenn sie vom vermeintlich Konservativen mit besten Absichten zustande gebracht werden. Und da sehe ich keine Zäsur. Das heißt, die Grundfragen der Ideengeschichte, wie halten wir es mit den Verhexungen der Neuzeit, mit dem Technofetischismus der Menschheit, mit der Selbstmaschinisierung unserer Existenz, die bleiben für mich unbeantwortet, wenn sie sozusagen wieder in mehr Kapitalismus und in mehr Technologie münden. Und damit, glaube ich, sollten wir uns beschäftigen.
Ja, also diese Fragen, die du jetzt gerade mal so anreißt, die werden ja überhaupt gar nicht diskutiert. Also alle wirklich wesentlichen Dinge werden gar nicht diskutiert.
Genau.
Wir bewegen uns jetzt rein zufällig auf einer neuen Oberfläche, die unter anderem den Widerstand mal eben erledigt, was wir vorhin besprachen. Also dass man sagt, das ist alles vom Tisch. Es passieren nebenher auch noch alle Dinge weiter, die vorher uns gestört haben, inklusive 6 Dosen Impfstoffe für jeden Amerikaner, die gerade bestellt worden sind und solchen Scherzen. Aber da kommt jetzt meine nächste Skepsis ins Spiel. Wie sollen wir denn das mit unseren Mitmenschen besprechen, wenn die sich für nichts interessieren, nicht wissen, worauf es ankommt und auch nicht wissen, wie die Welt so tickt und was die Welt sich gerade so überlegt, worüber sie sich gerade unterhält. Das wissen nämlich Deutsche in der Regel gar nicht. Hast du einen anderen Eindruck? Du weißt, dass ich das schon immer mal sagen wollte, auch wenn ich mit meinen Freunden im Ausland spreche.
Du hast mir davon berichtet, dass wir gar nicht so als das große internationale Vorbild wahrgenommen werden von den Ländern, das wir eigentlich sind, sondern dass man sich mitunter ein wenig lustig über uns macht.
Ja, man betrachtet das als Open-Air-Irrenhaus mit dem zusätzlichen Witz, dass die Irren dann abends irgendwie die Pfleger bedauern, wenn die aus dem Haus gehen und mit ihren Autos wegfahren. Das nehmen wir Deutschen aber ja offensichtlich nicht wahr. Weil wir eben.
Aber nicht ist das tatsächlich nur eine Frage der Nationalitäten? Werden diese Technologiefragen und diese ideengeschichtlichen Fragen, werden die in anderen Ländern denn diskutiert? Ich glaube auch nicht.
Naja, zumindest gibt es ja im gesamten aufgeklärten Ausland, beginnend immer herausragend in Frankreich, aber sogar in Dänemark um 7:45 irgendwie Diskussionen, wo man nicht durcheinander schreit und wo man auch tatsächlich mal einen Intellektuellen und oder Philosophen einlädt, was es hier hierzulande gar nicht gibt. Außer Precht, der ja keiner ist. Hast du ansonsten.
Gut, dass wir wieder öffentlich gehen.
Ja?
Ja.
Warum? Wegen sowas?
Ja, weil wir dann mindestens ein bisschen.
Darf ich denn noch
die richtigen Fragen stellen?
Den Ausflug am Ende machen und du entscheidest dann mit mir, ob wir den mal öffentlich machen. Du kennst ja meinen. Ja. Ich habe inzwischen so oft mit dir über Dänemark gesprochen und Grönland und mit meiner Frau, dass ich nicht weiß, ob ich das je öffentlich gemacht habe. Habe ich das letzte Woche gemacht oder nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Ich weiß das nicht mehr.
Lass uns doch noch ein bisschen über Grönland.
Lass uns mal kurz über Grönland reden. Ja. Genau. Einfach nur so zum Gesamtverständnis, weil ich ja doch manchmal auf der anderen Seite der Grenze bin.
Da ist ja wieder eine Minderheit, die befreit werden muss von Amerika aus der Repression der dänischen Unterwerfung, oder?
So, ja. Ja, so ist das. Naja, komm, Trump hat gesagt.
Farbenrevolution. Ah, wie kriegt Trump eigentlich die Farbenrevolution ohne USAID zustande?
Na, schafft er schon. Aber er wollte das ja kaufen, hat er gesagt.
Ach so, für einen symbolischen Dollar.
Die Titanic titelte dann mit Trump kauft Grönemeyer. Das fand ich ganz lustig. Während die Dänen sich jetzt hier auch geeinigt haben in den entsprechenden Facebook-Politikgruppen, dass sie Grönland gerne abgeben im Tausch gegen Florida. Weil da ist einfach schöner, ist wärmer.
Ja, oder, gute Idee, aber wen kriegen wir denn für Grönemeyer? Den gebe ich auch gerne ab.
Oder gegen die Riviera. Wir
liefern die uns hinterher auch Bruce Springsteen oder so einen Scheiß, um Gottes Willen.
Nee, nicht so, irgendwie so alte Ware. Nein, das, also der, ich, wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn ich mich wiederhole. Ich hatte dir das mal erklärt, dass Grönland natürlich dringend an die USA fallen muss, weil Grönland neben Taiwan liegt, geografisch. Wir Erdkunde 5. Also Grönland hat die seltenen Erden, die wir für den Bau unserer ganzen Hightech-Gadget-Revolution brauchen, die werden vorwiegend von China hergestellt und von Taiwan verarbeitet zu sogenannten Halbleitern. Keine Drittleiter, sondern Halbleiter, das ist in jedem technischen Gerät drin. Ja? Mhm. Diese seltenen Erden sind in China und die Halbleiterindustrie ist in Taiwan. Wenn China und Taiwan sich abkoppeln oder in diesem Zollkrieg es dann dazu kommt, dass die Chinesen nicht mehr so viel liefern möchten, haben die Amerikaner ein Problem. Also erstens haben sie keine seltenen Erden und zweitens haben sie keine Halbleiterindustrie. Seltene Erden gibt es in Grönland, nicht abgebaut. Bisher haben die Grönländer sich geweigert. Deswegen brauchen die USA Grönland. Halbleiterindustrie können sie sich notfalls selber aufbauen. Eigentlich geht das nicht. Aber Taiwan werden sie wohl verlieren, wenn sie diesen Zollkrieg weitertreiben. Kannst du mir soweit folgen?
Ja.
Okay.
Das heißt, da werden gar keine Minderheiten befreit, wenn es um Grönland geht?
Nein, da geht es um Rohstoffe. Jetzt habe ich nur einen Gedanken, bevor wir im PS noch was zu Zöllen sagen, bitte, um den Gedanken einmal zu Ende zu bringen. Jetzt gehen ja die Dänen so weit und wir Deutschen machen mit und sagen, wir stationieren jetzt Kampfflugzeuge in Grönland. Für den Fall, dass der Trump das ernst meint.
Eine neue Front.
Ich finde, das ist, ja, es gibt ja in den NATO-Verträgen, wie du weißt, irgendwie gibt es ja, wenn ein NATO-Mitglied ein anderes befreit oder angreift, dann gibt es kein Bündnisfall in dem Sinne. Also wir müssten dann nicht, ist nicht vorgesehen. Das ist dann nur, man kann dann eine diplomatische Note senden an das andere Mitglied, aber es heißt nicht, wie soll es auch gehen. Man kann sich ja dann nicht in der NATO irgendwie bekämpfen.
Die Frage, wem soll man dann beistehen? Muss ich den USA dann gegen Dänemark beistehen? Oder
andersrum.
Genau. Oder Dänemark gegen die USA?
Und deshalb würde ich mal anregen und das gerne auch öffentlich machen, wenn ich das darf, dass man sagt, die Forderung raus aus der NATO, die stellen wir mal nicht in Deutschland für Deutschland. Lass uns doch die mal andersrum stellen. Lass uns doch mal diesen Bündnisfall, den wir jetzt schon geschaffen haben durch Trumpy, wir haben dänische und deutsche Flugzeuge in Grönland zum Schutz stehen, nutzen, um zu sagen, USA raus aus der NATO.
brillant.
Findest du nicht? Das ist doch ganz natürlich schön, oder?
Ja.
Und jetzt sage ich dir noch eines, und bevor wir beide einschlafen, ich habe nämlich gestern nach unserem Vorgespräch dann noch ein halbes Stündchen mal mich am Kopf gekratzt. Und dann habe ich wieder das gemacht, weil ich weiß, dass ich mit einem Mathematiker zusammensitze, nämlich mit dir, der sich gut auskennt mit Millionen, Billionen und weiß, das ist ja fast das Doppelte.
Ich finde, du hast mich heute schon genug gedemütigt.
Nein, ich will dich, ach doch, ich hab dich doch lieb, Matthias. Ich wollte nur sagen, dass eine Billion ist mehr als eine Million. Das weißt ja du.
Eine Billion ist mehr als eine Million.
Ich habe es jetzt schon vereinfacht. Also, dass ja, man sagt, wir haben ja gucken gar nicht auf den Haushalt, sondern wir gucken ja auf Prozente vom Bruttoinlandsprodukt.
Das genau, Bruttoinlandsprodukt ist ja weniger.
Ist das, was an Geld bewegt wird, wird gezählt und das ist dann ein Maß für unseren Wohlstand. So, kann man ja so sehen, ist Quatsch, aber kann man so sehen. Die USA haben ein Bruttoinlandsprodukt von 27 Billionen.
Ja? Das sind 1000 Milliarden.
Ja, eine Billion sind 1000 Milliarden, genau. Ja. Und eine Milliarde sind 1000 Millionen.
Also das sind Millionen sind 1000.
Ja, das sind Zahlen mit sehr, sehr, sehr vielen Nullen. Ich musste meinen Taschenrechner auch querlegen, um die irgendwie sehen zu können. Also 27 Billionen und ein Verteidigungshaushalt von einer Billion. Das sind nur 980 Milliarden Dollar.
Das ist ja gerade zu bescheiden.
Eine Billion, genau. Also eine von 27 geben sie für ihre Verteidigung aus. Wir sollen das auch machen. Das wären so 2,5% des Bruttoinlandsproduktes und kämen dann auf 630 Milliarden von unseren 17 Billionen, die die EU,
Deutschland EU, oder
die EU hat. Mhm. Also USA 27, wir 17. Mhm. USA gibt eine Billion aus, wir sollen 630 Billionen ausgeben, Milliarden. Jetzt muss man mal gucken und sagen, Moment mal, wir geben aber im Moment schon als EU 330 Milliarden im Jahr für Rüstung
aus. Fast die Hälfte, genau.
Fast die Hälfte von dem, was die Amerikaner uns gerne aufdrücken möchten. Nur mal zum Vergleich, China hat 18 Billionen Bruttoinlandsprodukt und einen Verteidigungshaushalt von 205 Milliarden. Der Russland, also winzig, ein Fünftel von dem der USA, Russland hat ein winziges Bruttoinlandsprodukt und 120 Milliarden Rüstungsausgaben. Wenn wir Europäer uns einigen könnten auf, ach, lass uns doch mal kollektiv auf 2% einigen und Brüssel entscheidet hier gar nichts mehr außer Außenverteidigung, dann könnten wir sämtliche anderen Player auf diesem kleinen Globus problemlos in Schach halten, uns prima mit Russland, China und Washington vertragen und ein herrliches Europa gründen.
Du hast ein rotes Haar am Kragen.
Ernsthaft? Von wem? Ah, du. Nee, hab ich nicht.
Doch.
Nee, die will was ganz anderes.
Nee, die war der Ulrike zu Besuch bei dir?
Ja, nee, weiß ich nicht.
Doch.
Und ich will.
Was sind denn das für Töne hier?
Weise sowas aus.
Pro NATO, ja. Pro Rüstung, pro Europa.
Pro NATO ohne.
Sven, du bist ausgetauscht worden.
Ja, pro NATO ohne Ulrike und die USA. Also Moment. Will Frau Gero die USA da drin behalten? Nein.
Nein, will sie nicht nehmen.
Ach so, die will die auch rausschmeißen?
Ja, ja, okay. Die will Europa stark machen.
Gegen die USA?
Ja.
Die Vereinigten Staaten von Europa, ja, ich weiß. Ja. Mit einem starken Brüssel. Ich will aber kein starkes Brüssel.
Na komm, jetzt tu nicht so, als wäre da irgendwie eine Differenz.
Nein, nur nochmal, wenn wir nicht, das ist ja auch alles dummes Zeug, was ich...
Was du sagen möchtest, ich versuche das jetzt mal wohlwollend zu interpretieren, dass wenn wir diese Ressourcen schon aufwenden sollen, dann könnten wir sie auch in unserem eigenen Sinne aufwenden. Wir könnten auch unsere eigene Rüstungsindustrie, die ja am Boden liegt, ein bisschen wieder auf die Beine helfen.
Ich glaube gar nicht, dass wir das groß müssen bei den zweithöchsten Rüstungsausgaben des Planeten. Haben wir jetzt schon.
Also ich wäre dafür eher so in Richtung Frieden.
Ja, wäre ich auch.
Abrüstung.
Ja, aber um die von Brüssel gesteuert, und das ist das Einzige, was Brüssel noch macht, die Verteidigung des
Europas. Willst du dir nicht die Verteidigung überlassen?
Ja, da kannst du doch diesen einen Ministerposten haben in Washington, dass man sich um die Außengrenze kümmert und mehr haben die nicht zu sagen. Das kannst du doch machen. Du wirst Verteidigungsminister der EU und stellst deine Panzer irgendwie dann irgendwo hin.
In Grönland.
Ja, in Grönland, genau. Und an der französischen Atlantikküste kannst du ab und zu mal vorbei.
Die sind so hässlich. Das ist
die Panzer?
Ja, Panzer sind hässlich.
Ja, weil die Küste
wenn
ist ja schön.
Wenn ich auf meinen Urlaubsbildern immer also im Panzer stehen habe, das...
Wir haben mit diesem, wollten doch nur mal andeuten, oder ich, es gäbe eigentlich schöne Gelegenheiten, mit oder ohne Frau Giro ein bisschen Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, dieses Europa ein bisschen bürokratisch zu entschlacken und zu sagen, warum sollen wir denn nicht, statt uns in 30 kleine Ukraines aufreiben zu lassen von den Amerikanern in ihrem Handelskampf gegen die Chinesen, warum sollen wir denn nicht sagen, wir machen mal was Eigenes und schmeißen die Amis raus?
Also ich bin ja, wie du weißt, ein großer Freund des souveränen Nationalstaates und
ja, würdest gar keine nach außen gerichtete gemeinsame Verteidigung organisieren wollen.
Nein, ich würde neutral werden.
Neutrales Europa.
Nee, neutrales Deutschland. Aus allen Bündnissen raus.
Mhm. Dann hast du 30 kleine Nationalstaaten mit eigener Währung, die nacheinander zerrieben werden von Soros und Konsorten.
Nein, die sind ja dann souveränistisch, antiglobalistisch, autark.
Aber dann müssten sie ja autark werden. Dann brauchst du ja Rohstoffe, du brauchst eine arbeitsfähige, intelligente Bevölkerung.
Ja.
Und das siehst du in Deutschland?
Das sehe ich nicht,
dass
wir die schaffen. Siehst
du irgendwelche Rohstoffe unter deiner Küchenspüle oder habe ich da was übersehen? Oder siehst du qualifizierte Menschen?
Nein, deshalb bin ich ja für Migration, weil wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel.
Ja, okay. Da sehe ich ein Problem, sagen wir es mal so. Also du, im Prinzip ja, okay. Du willst souverän sein, Deutschland ist souverän.
Ja.
Nicht als ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Europa.
Nein, Deutschland ist nicht nur souverän, sondern auch föderal. Mhm. Ich nehme mehr Superstruktur als diesen Bund. Ich würde erst auch den Bund, ich würde eher die Machtverteilung nochmal subsidiärer gestalten. Ich würde den Bund noch mehr entmachten und in die Länder mehr und in die Kommunen mehr Macht bringen.
Mhm. Aber gibst du mir nicht recht, können wir so machen, aber das ist ein bisschen doppelt und dreifach gemoppelt gerade in der EU, oder? In Europa?
Ja, da gibt es so ein paar Redundanzen, wie man es so schön sagt.
Also es gibt auch in den USA dann die innerhalb des Bundesstaates Utah wiederum die Counties und da wiederum noch die Zuständigkeiten der örtlichen Polizei. Aber Utah hat sehr wohl eigene Gesetze, die sich von den Nachbarstaaten unterscheiden.
Ja.
Aber wir haben diese Strukturen halt vierfach oder dreifach. Uns auf.
Ja, und deshalb würde ich eben die Suprastrukturen abwickeln und durch.
Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche grundsätzliche Wege. Also weder man lässt.
Ich glaube, die sind sogar beide gangbar. Also ich würde mich gar, also sagen wir mal so, das, was du vorschlägst, ist mir lieber als alles, was momentan diskutiert wird.
Mhm.
Meins wäre mir selbst noch ein bisschen lieber, aber wenn ich jetzt das nicht kriege, würde ich deins auch nehmen.
Ja, okay, das wäre doch für eine politische Diskussion, die wir ja zum Glück nicht führen.
Nein.
Wäre es aber doch interessant, das mal festzuhalten, genau. Also Matthias wäre am liebsten die ganz kleine, glocalized, wie auch immer, Variante. 16 Bundesländer, wie viel haben wir? 16, ne?
51.
51 Bundesländer, die alle ihr Ding machen.
Und die DDR-Mondkolonie dürfen wir
nicht vergessen. Und die Mondkolonie Berlin, die so Außendinge, die den Außenminister stellt. Frau Giro und ich hätten das lieber auf Europa bezogen. Und das, was
das
uns
hat dir nicht gut getan, dass ihr euch letzte Mal gesehen habt.
Das
hat dir nicht gut getan.
Ich weiß nichts von Frau Giro. Du weißt, dass ich mich nur. Ich kann ja nicht zuhören. Von daher, ich schwöre.
Ja, du sagst trotzdem dasselbe.
Ja, gut. Das hoffe ich doch nicht. Aber das kann ja noch passieren. Aber ich.
Solange du nicht irgendwelche Jedis erfindest.
Jedis? Macht sie das?
Ja, Obi Ben Orbi, den
ich kann jedenfalls auf
Star Wars Jedi erfunden im Interview bei Huna.
Dass ich das nicht von Frau Giro habe, weil ich sie weder anhören noch lesen kann. Das ist so meine Entschuldigung.
Mich erleichtert.
Ja. Das verhandeln wir weiter.
Nee, der Gedanke einer Konzentration der Verteidigung in einem Bündnis. Finde ich unter dem Souveränitätsaspekt problematisch, aber wenn das so läuft, wie das bei dir läuft, könnte ich damit leben. Jedenfalls würde mir das besser gefallen als jetzt.
Nochmal abschließend, auch wenn wir hier sehr unter uns sind, der Blick auf dieses Grand Chessboard, wie das bei Brzezinski heißt, ja, dass man sagt, wir, in diesem Fall die Amerikaner, müssen neben dem Anzünden des Nahen Ostens, was sie gemacht haben, dafür sorgen, dass Europa nicht souverän wird, dass Europa nicht die Verbindung Paris, Berlin, Moskau hinbekommt in Freundschaft, weil sonst die USA ein überschuldetes Land mit nicht funktionierender Währung und ohne eigene Produktion am Arsch der Welt sind. Das ist das Ergebnis von Brzezinski gewesen, dass man deswegen Europa permanent destabilisieren muss. Wir sind ja fußläufig verbunden mit den Russen und den sogar mit den Chinesen und den Seidenstraßen. Die Amerikaner
wir sind auch
nicht.
Historisch, kulturell mit denen verwandt.
Ja, auch das. Aber wir haben ja auch noch alle Vorteile dieser Erde, alle Rohstoffe. Also die Amerikaner haben auch ein paar für sich selbst. Ansonsten sind sie ein verrücktes kleines Land von weggelaufenen Leuten mitten zwischen Atlantik und Pazifik. Man sollte ihnen das vielleicht mal mitteilen.
Man könnte ihnen anbieten, dass man bei ihnen den Euro einführt. Ich bin ja genau für den EU-Beitritt der USA. Wie wäre es damit?
Ah, später. Später. Lass uns die erstmal
auseinander rausschmeißen.
Ja, und dann können sie sich bewerben. Ach, herrlich. Gut, also Mäßigungsgesetz irgendwie ab dem Nachwahltag, am ersten Sonntag des März, das ist dann, glaube ich, der dritte.
Das müssen wir noch kurz erklären. Ich habe einen Hinweis meines Arbeitgebers bekommen, dass ich mich vor der Wahl bitte sehr mäßigen soll. Mhm. Wobei das ja eigentlich schon immer im Prinzip, Mäßigkeit ist ja ohnehin
ich wollte gerade
eine
sagen.
Bürgertugend.
Ja, also die anderen sind alle schon mäßig und du sollst dich auch mäßigen.
Ich soll mich mäßigen.
Naja, selbst wenn du dich mäßigst, bist du ja noch zweimal so groß wie die ganzen anderen Mäßigen. Dann musst du dich aber sehr, sehr, sehr mäßigen.
Ich bin aber doch mäßig, oder nicht? Gemäßigt.
Nee. Na, gemäßigt.
Ich habe doch, hab doch jetzt mich für keine einzige Partei irgendwie stark gemacht.
Nein, du bist in den Aussagen gemäßigt.
Keinen polemischen Ton angeschlagen.
Nein, überhaupt nicht. Wenn höchstens zwischen den Zeilen. Dann können wir auch öffentlich sein. Aber ich finde die Idee ganz gut, dann mit Ernie und Bert T-Shirts öffentlich zu sein.
Ja.
Ab nach der Wahl und dann die Manöverkritik eine Woche später zu machen, unter Freunden.
Gute Idee.
Du wolltest was sagen, so Manöverkritik, lass es. Nee.
Militaristische Metapher.
Ja, lass ich sein.
Ja.
Gut, dann erinnern wir nochmal dran, kommt mal rum auf dem Freundekanal, das ist einfacher.
Wollte ich kurz noch sagen, ich weiß jetzt, was Bremsennockeln sind. Das wurde mir, habe ich dank unseres Freundeskanals, hat mir das Kati erklärt.
Wer auch immer, ihr seid Freunde-Kanal. Was
ich freu mich.
Nockheim, was ist das denn?
Nichts Versautes, was du jetzt wieder kriegst. Das ist sehr eine leckere Speise.
Ja, okay. Das erfährt man auf unserem Freunde-Kanal, oder was?
Nee. Ja, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Wir haben ganz tolle Freunde.
Ja, das höre ich auch von anderen Seiten. Es soll jetzt sogar, schrieb mir dann der Herr Rainer noch, ja, es wird jemand so Gruppen noch organisiert. Das erkläre ich dann aber auch nochmal, wie das geht. Das machen wir. Gut, also zu Besuch auf dem Freundekanal bitte alle nochmal vorbeischauen, dann können wir uns auch dieses Mail schicken mal irgendwann sparen, weil wenn jeder so ein eigenes Passwort hat und sich da einloggen kann, das ist ja auch die Idee, und weiß, da sind die Vögel auf ihrem
Kanal. Wie so ein
schwarzes Brett. Ja, dann kann man sich da ja auch einfach einloggen und gucken. Gut, obwohl wir heute ein bisschen angeschlagen sind, Matthias, es war mir eine große, große Freude.
Auf jeden Fall.
Danke für deine Geduld. Mit mir.
Ja. Dann gilt dasselbe für mich. Danke.
Danke auch. Wir sehen uns kurz nach der Wahl. Und nächste Woche mache ich mal ein Gespräch mit meinem Bruder auf dem öffentlichen Kanal. Was sagst du jetzt? Ein bisschen anschaffen oder daran erinnern, dass wir Geld brauchen. Nein, das wird, glaube ich, ganz gut. Den kennst du doch auch. Hast
mit
du
Sicherheit.
Das schon mal gesehen? Den,
ja.
Den Christen.
Das ist ja sehr gut angekommen.
Ja, aber den muss ich fragen, was wir mit so entbehrlichen Leuten wie mir machen. Das interessiert mich doch mal. Können wir dann vielleicht ja nochmal aufnehmen später.
Für den als Christen wird niemand entbehrlich sein.
Ja, du kennst mich ja. Ich bin ja ganz anders. Ich bin ja so Gärtner wie Harari. Und ich denke mir, wenn Unkraut entbehrlich ist.
Ja. Also, das ist dann bevor wir das wieder aufwälzen.
Ja, das nehmen wir beide dann auch nochmal auf. Und gut. Das habe ich mich vergaloppiert. Wurscht. Ich freue mich.
Sagen wir tschüss.
Sagen wir tschüss. Nach der Wahl sind wir wieder da.
Mal gucken, wie die Welt dann aussieht.
Ja, ganz anders bestimmt.
Ja.
Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.